Wochen, da habe ich die Predigtreihe begonnen, Post von Jesus, die sieben Sendschreiben. Und am Donnerstag hatten wir einen Lehrabend dazu, wo einige Hintergrundinformationen weitergegeben wurden. Und auch da lade ich ein, guckt doch mal auf unsere Homepage, auf den internen Bereich für die Mitglieder. Da könnt ihr gerne die Unterlagen herunterladen. Das wäre sehr hilfreich zum Verständnis von diesen sieben Sendschreiben, dass wir da noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben. Heute wollen wir das zweite Sendschreiben betrachten und ich lade euch ein, mitzulesen. Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Dieses Sendschreiben geht an die Gemeinde in Smyrna. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist Smyrna heute. Heißt Izmir. Kennt ihr, ne? Große Stadt in der Türkei. Das ist die einzige Stadt der sieben Sendschreiben, die heute noch existent ist. Heute 3 Millionen Einwohner, damals ungefähr 100.000. Eine Stadt, die bekannt für ihre Schönheit war. Schöne Gebäude, die Bürger waren total stolz auf ihre Stadt. Ne? So wie wir Bielefeld auf Bielefeld stolz sind und sagen, Bielefeld ist top, waren die Leute in Smyrna stolz auf ihre Stadt. Die Stadt wurde 600 vor Christus komplett zerstört. Da kamen dann die Feinde und haben die Stadt platt gemacht und 300 Jahre später wurde die Stadt viel, viel schöner wieder aufgebaut. Das heißt, die Stadt selbst hat sowas erlebt wie ein Tod und eine Auferstehung. Das war in dem Bewusstsein der Stadt drin, dass da etwas ganz Schlimmes passiert war und was Gutes draus geworden ist. Außerdem gab es eine große jüdische Bevölkerung in der Stadt. Ich weiß nicht, wieso deine Gedanken waren, als ich den Bibeltext vorgelesen habe. Habt ihr schon das Thema der Predigt entdeckt? Treu bis in den Tod. Da schreibt man jetzt nicht irgendwie Halleluja und steht auf und freut sich und ist gespannt, ja, tolle Predigt, sondern da kommen schon komische Gedanken, was wird das für eine Predigt sein. Das ist eine schwere Botschaft, die hier an diese Gemeinde in Smyrna geschrieben wird. Und ich glaube, Jesus war sich sehr bewusst, als er diese Botschaft hier weitergibt, dass das eine schwere Botschaft ist, dass das jetzt nicht so leicht wegzustecken ist, dass man da jetzt nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen kann, wenn eine Gemeinde so eine Botschaft empfängt. Und hier geht er gleich am Anfang darauf ein und stellt sich vor, als derjenige, der sagt, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich weiß nicht, wie deine Lebensmelodie zurzeit so spielt, ob es mehr Dur ist oder Moll, ob dein Leben momentan sehr herbstlich aussieht, kalt, kühl, stürmisch. Heute war es richtig kalt, 3 Grad. Oder ist es immer noch in der farbenfrohen Natur, Spätsommer, geht's dir gut? Ich glaube, dass diese Worte, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, vielleicht auch dir etwas zu sagen hat. Jesus beschreibt sich als der Erste, als derjenige, der schon immer da war, der aus der Ewigkeit kommt, der alles in Existenz gesprochen hat, was existiert. Und das ist auch unser Leben. Auch das Leben hier von der Gemeinde in Smyrna. Er ist der Erste. Er hat das Leben aber nicht nur ins Rollen gebracht und sich dann irgendwie so passiv zurückgezogen und gesagt, naja gut, lass die mal machen, sondern er ist auch der Letzte, derjenige, der auch am Ende der Zeit, auch am Ende unseres Lebens, ja, den letzten Schlusspunkt setzen wird. Wenn man sich das mal so vorstellt, wie so ein Bühnenstück, wie so ein Theaterstück, ja, der Vorhang geht auf und Jesus war der Erste, der diesen Vorhang aufgemacht hat. Und nach dem letzten Akt, der gespielt wird, ist er auch derjenige, der den Vorhang zumachen wird. Und alles da drin, diese ganze Geschichte des Universums und auch dein und meine Geschichte, die hält Jesus praktisch umklammert, von vorne bis hinten fest. Die Geschichte und auch deine Geschichte ist geborgen in Jesus Christus. Er ist der Erste und der Letzte, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er hält unser Leben in seinen Händen. Egal, was war, egal, was jetzt ist in deinem Leben und egal, was sein wird. Und so stellt sich Jesus vor, dieser Gemeinde. Jesus hält fest, uns ganz persönlich und auch die Gemeinde. Und Jesus brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie als weltfremd oder abgehoben vorstellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, er ist derjenige, der das Universum in seinen Händen hält, der Anfänger und der Vollender von allem. Ja, was hat er da mit mir vielleicht zu tun? Im Alltag, ganz, ganz praktisch. Da kann man schon auf die Idee kommen, dass Jesus jetzt ganz weit weg sein könnte. Aber das ist er nicht, sondern er ist selbst ganz, ganz Mensch. Er ist menschlich wie wir, so menschlich, dass er selbst den Tod geschmeckt hat. Er ist der Erste und der Letzte, der tot war und das ganze Leiden vorher ertragen hat. Er war ganz Mensch und er kann ganz mitreden. Bei allen Herausforderungen, bei allen Problemen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Nöten und Sorgen, bei allen leidvollen Situationen, selbst in solchen Verfolgungssituationen, ist Jesus derjenige, der mitfühlen kann und der sich zu uns stellt. Jesus leidet mit, wenn wir leiden. Er ist nicht einfach nur Gott weit weg, sondern er ist Gott ganz nah, Gott mit uns. Wenn uns einer verstehen kann, wenn einer mitleiden kann, dann ist das Jesus, Jesus Christus. Aber auch hier in diesem Tod hatte der Tod nicht das letzte Wort, sondern wieder Jesus. Auch da hat er hineingewirkt und der Geist Gottes kam in seinen Körper hinein und Leben kam zu ihm. Er hat den Tod überwunden, den Tod besiegt. Das gibt mir Hoffnung. Vielleicht dir auch. Wenn du in einer Lebenssituation steckst, wo du denkst, das ist alles perspektivlos, das ist alles hoffnungslos, das ist alles tot, da geht's nicht weiter, ich weiß gar nicht, wo ein Ausweg da ist, gibt's vielleicht gar keinen Ausweg, keine Ahnung, wo das Chaos im Leben zu regieren scheint. Da spricht Jesus hinein als derjenige, der tot war und wieder lebendig wurde. Er bringt das Leben mit. Er hat den Tod überwunden. Er hat das Schlimmste überwunden, was man sich vorstellen kann. Und weil er das Leben in Person ist und die Auferstehungskraft in ihm ist und wir an ihn glauben, haben wir Zugang zu dieser Auferstehungskraft, die auch in unserem Leben Neues bewirken kann und Leben schenken kann, Hoffnung geben kann. Ganz egal, was unsere Lebenssituation ist, ganz egal, was uns momentan umtreibt, was momentan als Gepäck auf unserem Leben lastet, Jesus ist derjenige, der lebendig wurde und sein Leben hineinwirken möchte in dein und in mein Leben, immer und immer wieder neu. Mit Jesus gibt es diese Hoffnung. Mit Jesus ist dieses neue Leben möglich. Und wenn wir jetzt so diese Botschaft an die Gemeinde in Smyrna so im Hinterkopf haben, das, was ich gelesen habe, und Jesus stellt sich jetzt als der vor, der Erste und der Letzte ist, der tot und lebendig war, dann kann man zu dem Punkt kommen, wo man dann sagt, ja, was kann da noch Schlimmes kommen, wenn dieser Jesus unser Herr ist, der alles in seinen Händen hält und der uns mit seinem Leben beschenkt und sein Leben hineinhaucht. wenn dieser Jesus zu mir spricht und wenn dieser Jesus mich an seine Hand nimmt, dann ist doch letztendlich egal, was kommt. Ich bin geborgen in ihm. Ich darf erfahren, dass er auf meiner Seite steht. Und dann geht's weiter in diesem Sendschreiben hier an die Gemeinde in Smyrna, wo Jesus schreibt oder Jesus spricht: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Die Gemeinde in Smyrna, die war unter Beschuss. Die hatte definitiv große Schwierigkeiten. Da waren Probleme da, Bedrängnis, ja, Trübsal. Sie waren in einer Enge. Das war nicht so einfach. Die konnten nicht so leicht Gemeinde leben, wie wir es heute hier leben. Wer bedrängt uns schon, ja? Hat euch jemand heute Morgen vielleicht abgedrängt, als ihr hingefahren seid? Mehr gibt's dann auch nicht, ja? Steht keiner da, der hier irgendwie Stress macht. Uns geht's da gut. Aber in Smyrna, da war's anders. Und Jesus, er spricht hier an der Stelle, wo sonst auch immer das Positive in den Sendschreiben betont wird, das Positive in den Gemeinden, da spricht er jetzt hier an dieser Stelle Bedrängnis, Armut, Lästerung. Und hat das so im Raum stehen, als, naja, nichts Negatives in dem Sinne, sondern als Herausforderung. Und wir können damit vielleicht gar nicht so viel anfangen, weil wir immer denken, naja, wenn das jetzt da ist in unserem Leben, dann muss alles ganz, ganz schlimm sein. Dann hat sich Gott zurückgezogen oder wie auch immer, weil wir das jetzt erleben müssen. Aber hier sagt Jesus, das ist in eurer Gemeinde da, diese 3 Dinge, aber ich bin ja auch da. Ich bin ja mittendrin. Seid doch treu, seid doch dabei, bleibt doch an mir dran. Da wird von Armut berichtet. Die Gemeinde war wahrscheinlich ja finanziell, wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt. Die waren arm, die Leute. Und das meint materielle Armut. Und das hat was damit zu tun, dass sie als Christen angefeindet wurden. Ich habe auf dem Lehramt ein bisschen was dazu erzählt. Die Christen, die hatten Schwierigkeiten in der Gesellschaft. Sie mussten bei den Kulten des Römischen Reiches mitmachen und wenn sie nicht mitgemacht haben, dann waren sie ausgegrenzt in der Gesellschaft. Sie standen in der Ecke. Und das hatte auch wirtschaftliche Konsequenzen. Da ging es um Existenzen. Da ging es darum, dass dann Arbeitsplatz verloren wurde, ja, dass man rausgeschmissen wurde. Es gab solche Handwerkergilden in den Städten. Da kamen dann die Maurermeister zusammen und haben sich da verbündet und so. Und dann haben sie jährlich ihre Feste gefeiert und das waren letztendlich irgendwelche heidnischen Orgien, wo dann auch Götzenverehrung passierte. So, was ist, wenn du Christ warst und du warst Maurermeister, ja? Dann hast du da nicht mitgemacht. Das heißt, deine Gilde hat dich rausgeschmissen. Du standst alleine da. Du hast keine Aufträge mehr bekommen. Vielleicht nur von deinen Geschwistern im Glauben. Und dann musstest du vielleicht, ja, deinen Betrieb zumachen und gucken, wie du klarkommst. Das war die Lebensherausforderung damals. Das war nicht einfach zu bekennen. Und die Menschen hier in Smyrna, die waren teilweise sehr arm. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit der Situation der Juden in den 30er Jahren in Deutschland. Ihr habt das vielleicht so aus dem Unterricht, aus der Schule so vor Augen, diese Schilder, Deutsche kauft nur bei den Deutschen. Wo einfach in der Gesellschaft so viel Bewegung ist, dass man eine Volksgruppe ausgrenzt. Und die Christen wurden hier auch ausgegrenzt und man hat sie in die Ecke gestellt, verfolgt. Und dann dieser Punkt Lästerung, Verleumdung. Da gab's auch Schwierigkeiten. Juden, die hatten Privilegien im Römischen Reich. Die waren geschützt, die durften ihre Religion frei leben. Und dann gab es Spannung zwischen den Juden und den Christen. Nämlich die Juden haben gesagt zu den Christen, naja, ihr seid ja zwar aus dem Judentum herausgekommen, aber ihr seid ja gar nicht richtig jüdisch. Bisher waren die Christen nämlich auch geschützt, nämlich die Römer haben gedacht, das ist eine jüdische Sekte, das Christentum. Und dann haben die Juden teilweise die Christen angeschwärzt beim römischen Staat und haben gesagt, nein, die Christen, die gehören nicht zu uns. Das sind keine wahren Juden. Und dann ist dieser Schutz von den Christen weggegangen und dann mussten die Christen gucken, wie sie klarkamen. Und dann gab es Spannung. Und diese Spannung, die werden hier aufgelistet. Sie wurden verleumdet letztendlich dort in den Städten. Eine harte Zeit, letztendlich Verfolgung bis ins Gefängnis und bis zum Tod. Wir Christen, wir lieben ja Verheißungen. Kennt ihr diese Verheißungsbüchlein? Gibt da von verschiedenen christlichen Autoren so Büchlein, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber so in etwa haben sie Titel wie die gesammelten Verheißungen der Heiligen Schrift. So, dann hast du halt alle Verheißungen, die es in der Bibel so gibt. Oder die 100 stärksten Verheißungen für dich. Oder 1001 Verheißung für dein Leben. Oder so ähnlich. Ja, wo man aus der Bibel all das Positive herauszieht und auf sich überträgt. Eine Verheißung, die finde ich nicht in solchen Büchern, die aber existiert. Johannes 15, Vers 20. Da sagt Jesus, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das verspricht Jesus hier seinen Nachfolgern, seinen Jüngern. Das ist doch meine Verheißung, die der Herr selbst seinen Nachfolgern gibt. Also jedem von uns, ja? Dieses Versprechen, verfolgt zu werden, wie Jesus auch verfolgt wurde, steht in keinem von den Büchlein drin. Ich frage mich, warum? Vergessen oder was? Unvollständig. Den ersten Christen und auch diesen Gemeinden hier in Kleinasien damals und auch den allermeisten Christen im Laufe der Zeit war das bewusst. Christsein und Verfolgung in irgendeiner Art und Weise scheint irgendwie zusammenzugehören. Das ist irgendwie ein Geheimnis. Man will es nicht, man wollte es nicht, aber oft ist es so. Und wenn man jetzt in die Welt hineinschaut und sich so ein bisschen informiert über AVC oder Open Doors oder was es da alles gibt, da sieht man, wo die Christen überall verfolgt werden. Ja, und dass wir hier echt die Ausnahme sind in der westlichen Welt, in Deutschland. Und das ist gar nicht so weit weg. Usbekistan zum Beispiel, ja? Iran, Nordkorea, ein bisschen weiter weg. Aber auch überall dazwischen haben viele, viele Christen Probleme, weil sie verfolgt werden. Und für Jesus zu leiden, galt auch bei den Menschen, bei den Christen als Vorrecht. Also sie haben nicht gesagt, oh nein, 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 damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, sondern sie haben darin entdeckt, dass da eine Gemeinschaft mit Jesus stattfindet, wenn man leidet. Für uns ein total komischer Gedanke. Wir sagen, nein, nein, Leid will ich nicht und für Jesus leiden, das ist irgendwie ganz weit weg. Aber die Leute damals, die haben gesagt, ich leide mit Jesus, also habe ich auch Gemeinschaft mit ihm, weil er hat auch gelitten. Haben es als Ehre empfunden, leiden zu dürfen. Schwieriger Punkt. Eine Bibelstelle, die uns da vielleicht so ein bisschen heranführt, aus Römer 8, Kapitel, Verse 16 bis 17. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Amen. Jubel. Freude. So, und dann machen wir hier einen Punkt und hören auf zu lesen. Da steht jetzt aber noch was, das wollen wir nicht ausklammern. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Oh, da kommt ja noch ein Nachsatz, ja? Mit ihm zu leiden. Dann werden wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und wir klammern das irgendwie aus und sagen, ja, hab ich ja nichts mit zu tun. Gut, jetzt kann man dieses Leiden, soll man jetzt auch nicht künstlich erzeugen, ja? Und sagen, ach ja, jetzt will ich mal Leiden fabrizieren. Können wir froh und dankbar sein, dass es momentan bei uns hier in Deutschland so ist, wie es ist. Es ist ein Trost zu wissen, ich bin nicht alleine. Jesus ist da und er ging zuerst durch diese Leiden hindurch. Und der Ansporn, den wir so bei Jesus sehen, er blieb treu. Er hat diese Leiden auf sich genommen, weil er mich geliebt hat, weil er mich gesehen hat, blieb er am Kreuz hängen und er hätte die Macht gehabt zu sagen, ich will nicht mehr leiden, ich bin Sohn Gottes, ich steige herab, ich hole meine Engel und ich gehe jetzt einfach. Aber er blieb treu, seinem Auftrag treu. Es gibt keine Verheißung für ein einfaches Leben als Christ. Stattdessen gibt es aber Verheißungen für Trost, Stärkung und Segen inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Leiden und inmitten auch von Verfolgungen. Lass uns doch die Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, nicht vergessen. Manchmal, wenn man sich so hier in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft bewegt, dann weiß man gar nicht mehr, was andere durchmachen. Einige von euch kommen aus Russland ursprünglich und da war es irgendwie noch anders. Ja, da hatte man noch eine andere Position und musste irgendwie gucken, wie man in der Gesellschaft und mit der Regierung so klarkam. Hier gibt es das schon seit 1945 so nicht mehr, Gott sei Dank. Aber lasst uns doch an die Geschwister denken, die Verfolgung erleiden müssen. Uns informieren, auch für sie zu beten. Und lass uns doch auch vor Augen halten, das kann jederzeit bei uns passieren. Wir sind nicht davor bewahrt, dass wir sagen, naja, ohne Verfolgung ist es halt so bei uns in Bielefeld. Das wird auch immer so bleiben. Muss nicht sein. Das kann sich ändern. Ich glaube nicht, dass es sich irgendwie schnell ändert, aber ich glaube, dass es sich ändern wird. Wenn man so ein paar Gesetze betrachtet, in der EU und so, Antidiskriminierungsgesetze, wer weiß, wo wir in 10, 15 Jahren stehen. Wer weiß, ob wir dann noch so unseren Glauben leben können und evangelisieren können auf der Straße. Wer weiß, ob wir noch pro Christ machen können in 10, 15 Jahren. Keine Ahnung. Aber lass uns doch gewappnet sein, innerlich, dass auch härtere Zeiten kommen können. Aber das Thema, das ist ja jetzt nicht nur so weit weg, sondern es ist irgendwie auch ganz persönlich praktisch. Haben wir nicht alle irgendwie Angst, verfolgt zu werden oder Nachteile zu bekommen, vielleicht lächerlich gemacht zu werden im Betrieb, wenn wir uns irgendwie als Christ outen oder wenn wir als Christ auftreten, zu Jesus Christus stehen, zu christlichen Werten stehen? Haben wir nicht alle da irgendwie Berührungsängste und die Tendenz ist, dass man sich dann eher zurückzieht und nichts sagt, weil man keine Nachteile und keinen Ärger haben möchte? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns immer wieder neu entscheiden sollten. Jesus, ich will dir treu sein. Ich werde nicht ins Gefängnis kommen. Ich werde hier nicht irgendwie auf den Scheiterhaufen kommen in Deutschland. Ich werde vielleicht höchstens belächelt werden oder ein Stück weit ausgegrenzt werden. Und oft ist es auch nur so eine Angst, die man für sich innerlich empfindet, die aber gar keine Grundlage hat. Oft ist es so, wenn man Jesus bekennt, dass andere dann staunen und sagen, boah, du hast aber einen festen Stand. Und die sagen dann, ich hätte auch gern so einen festen Glauben. Und das ist eine ganz andere Geschichte dann. Das heißt, oft ist es unsere persönliche Angst, die uns umtreibt, dass wir uns vor Dingen zurückhalten lassen. Wo gehen wir Kompromisse ein, um Nachteilen auszuweichen? Wo bist du nicht ganz klar? Wo bist du nicht ganz treu? Wo verleugnen wir Jesus aus Angst, belächelt zu werden? Und das sind, glaube ich, Lernfelder für uns alle in unserem Alltag. Da brauchen wir gar nicht auf die große Verfolgung warten. Wir müssen jetzt lernen, treu zu unserem Herrn zu stehen, im Alltag, da wo wir stehen. Der Aufruf ist klar, sei treu. Und da gilt dann auch die Zusage von Jesus, fürchte dich nicht in dieser Treue, fürchte dich nicht, ich bin bei dir in den großen und in den kleinen Anfechtungen. Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Das ist dieser Überwinderspruch, der in allen Sendschreiben am Ende so steht. Wer überwindet, heißt so viel, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wer auf das hört, was der Geist Gottes sagt und sich das zu Herzen nimmt und das auch umsetzt, der überwindet. Wer Jesus die Treue hält, ist ein Überwinder, auch in den Schwierigkeiten, auch im Leid, auch in Verfolgung. Und dann steht da, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Der zweite Tod. Was ist der zweite Tod? Die Bibel spricht davon, das ist der ewige Tod. Das heißt, selbst wenn man jetzt hier in der Situation Smyrna den ersten Tod sterben muss als Märtyrer, ganz plastisch, ganz praktisch war es so, dann ist das nichts dagegen, weil die Ewigkeit Leben bedeutet. Und der zweite Tod, der ewige Tod, der wird diesen Menschen nichts anhaben. Für uns ganz weit weg, dieses Denken. Für mich persönlich auch. Und trotzdem für die Menschen in solchen Situationen ein großer, großer Trost zu wissen, egal was mir hier auf der Erde passiert, egal was Menschen mit mir machen, mit meinem Körper hier auf der Erde machen, da ist jemand, der hält mein Leben fest. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist derjenige, der im Tod war und lebendig wurde. Das heißt, selbst wenn mein Leben hier auf der Erde zerstört wird, weil ich zu Jesus halte und ihm treu bin, wird der, der aus dem Tod kam und das Leben ist, sein Leben in mich hineinhauchen und ich werde den zweiten Tod nicht sehen. Das heißt, ich werde ewig bei Gott sein. Und diese Haltung, diese Lebenshaltung, diese Sicherheit und Geborgenheit zu haben, ich glaube, das brauchen wir auch. Ganz egal, ob wir Verfolgung erleiden oder nicht. Zu wissen, dass sie was auf der Erde passiert, das ist alles nur vergänglich. Das ist alles nur eine Zeit lang, kurze Zeit. Aber in Ewigkeit sind wir geborgen bei Jesus. Er ist das Leben, auch für uns. Er ist die Garantie des ewigen Lebens für uns. Es gibt kirchengeschichtliche Dokumente, die berichten davon, wie im Jahre 155 nach Christus der Bischof von Smyrna namens Polycarp den Märtyrertod starb. Und da haben wir so ein Bild, kein Foto, aber ein Bild von ihm. Das war der Leiter damals der Gemeinde hier in Smyrna. Die Sendschreiben wurden wahrscheinlich Mitte der 90er Jahre geschrieben, das wäre dann ungefähr 60 Jahre später, gab es eine Verfolgungswelle und dieser Bischof von Smyrna war bekannt, war auch eine angesehene Persönlichkeit. Er war schon sehr alt, wahrscheinlich 86 Jahre, als er gefangen genommen wurde. Er war ein Schüler von Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Er kannte ihn auch persönlich und Johannes hatte ihn geprägt. Und dann war er gefangen genommen worden und die Option war immer für die Christen, die jetzt verfolgt wurden in solchen Situationen, die Möglichkeit, dem Glauben abzuschwören. Das wurde dann ganz einfach gemacht. Es wurde gesagt, so, du bist jetzt hier wegen deinem Glauben an Jesus, du brauchst nur sagen, Cäsar ist Herr, der Kaiser ist Herr. Wenn du das sagst, dann bist du frei, kannst du gehen und machen, was du willst. Wenn du es nicht sagst und an deinem Jesus festhältst, wirst du sterben. Was für eine Versuchung, ja, in der Situation. Dann wurde er in den Zirkus geführt. Die Menschenmassen, kann man sich vorstellen, haben gejohlt und gejubelt und hatten ihren Spaß. Und schließlich wurde er auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt. Polycarp. Und er hielt Jesus die Treue bis zum Ende. Und er war nur einer von ganz, ganz vielen, damals und heute, die für Jesus den Märtyrertod starben. Zeugen waren, Märtyrer heißt Zeuge sein. Friedlich und wehrlos wie Lämmer zur Schlachtbank geführt. Und sie hielten Jesus die Treue. Polycarp von Smyrna war seinem Herr treu bis zum Tod. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Treue. Danke für deine Treue, dass du das, was du auf dem Herzen hattest und was dein Auftrag war, dass du ihn ausgeführt hast, weil du uns geliebt hast und uns schon gesehen hast. Danke, dass diese Liebe dich dazu getrieben hat, ans Kreuz zu gehen. Und du bist nicht abgestiegen. Ja, und ich danke dir für dieses Wort an die Gemeinde in Smyrna. Danke, Herr, dass du ihnen deine Kraft zusprichst und dass du sie ermunterst, treu zu sein in ihren Herausforderungen. Das waren heftige Herausforderungen. Herr, du siehst unser Leben. Du siehst unsere persönlichen Herausforderungen, unsere Kämpfe. Du siehst auch da, wo wir vielleicht klein beigeben und Kompromisse machen. Du siehst all das. Und auch da möchtest du, dass wir treu sind dir gegenüber, dass wir dich bekennen. Herr, und ich bitte dich um deine Kraft, dass wir den Mund aufmachen, dass wir nicht zurückhalten, sondern dass wir von dir erzählen, dass wir für dich leben, Jesus, und dass wir erleben, dass du Leben wirkst in uns, aber auch in unserem Umfeld. Auch wenn Widerstände da sind, Herr, dass wir als Christen keine Duckmäuser sind, sondern dass wir unseren Stand einnehmen. Herr, letztendlich wie Polycarp, dich bekennen, keinen Schritt zurückgehen und erleben, wie du uns festhältst und uns deine Geborgenheit gibst. Danke, Herr. Danke auch, dass wir jetzt das Abendmahl feiern dürfen. Danke, Herr, für dein Sterben für uns. Herr, wir wollen dir Treue zurückgeben, weil du treu warst und bist. Wir wollen in dieser Gemeinschaft mit dir leben. So komm, Herr, und diene du uns in dieser Zeit. Amen.